Während wir uns jetzt unterhalten, gibt es jetzt gerade Raketenbeschuss auf Tel Aviv, auf Israel. Also genau jetzt in diesem Moment, letzter Stand, gerade vor ein paar Minuten noch ein Artikel oder ein kurzes Video gesehen, ein Nachrichtenvideo, wo man dann die Einschläge sieht der iranischen Raketen in Israel. Der Iron Dome leistet gerade wieder Schwerstarbeit. Und gut, das war natürlich irgendwo zu erwarten. Das wird von der israelischen Führung und dem Militär auch einkalkuliert gewesen sein, anhand dessen, was ja auch letzte Nacht im Iran selber passiert ist und auch heute tagsüber. Und darüber möchte ich mich mit dir unterhalten. Lieber Matthias Künzel, herzlich willkommen.
Gerne.
Ich freue mich sehr, dass das auch so spontan geklappt hat und dann auch noch mit dir. Ich habe schon mal vor Jahren mit dir mal was aufgenommen. Und das war damals auch eine große Ehre für mich, weil ich ja auch schon mehrmals gesagt habe, dass dein Buch Dschihad und Juden heißt, das glaube ich 2002 rauskam. Ich habe es so Ende 2006, Anfang 2007 gelesen und das hat mein Denken doch sehr, sehr stark beeinflusst im positiven Sinne. Nämlich dann, man ja irgendwann auch als damals noch als Linker irgendwann nicht mehr sagen konnte, ja, 9-11, das war Selbstverteidigung oder Kampf gegen US-Imperialismus. Da gab es schon eine Vorgeschichte in puncto Islamismus und Nationalsozialismus, Islamismus Connection, und darüber hast du eben vor über 20 Jahren dieses sehr, sehr gute Buch geschrieben. Es gibt noch ein weiteres Buch von dir, was diesen Themenkomplex behandelt, Nazis und der Nahe Osten, das kam 2019 raus. In jedem Fall kann ich eigentlich mehr oder weniger alle Bücher von dir empfehlen. Ich habe noch mehrere gelesen. Du bist auch ein Kenner des iranischen Terrorregimes. Du hast auch dazu ein Buch oder mehrere Bücher auch verfasst. Du schreibst auch Beiträge dazu in Zeitschriften oder auch in deinem Mailverteiler. Und umso größere Freude ist es für mich, mich mit dir über das zu unterhalten, was jetzt gerade passiert zwischen Iran und Israel. Weil ich glaube, dieser Angriff auf die iranischen Atommeiler war vielleicht abzusehen? Oder kam das für dich vollkommen überraschend?
Nein, das war nicht nur abzusehen, das war höchste Eisenbahn. Also es gibt ja erstmal generell die Situation, dass Iran kein normales Land ist. Es ist ein revolutionäres Regime, das die Welt verändern will. Und wenn man sich vorstellt, Atomwaffen in der Hand von einem islamistischen revolutionären Regime, dann wird das die ganze Welt verändern. Das ist, sobald die Atomwaffe da ist, wäre dieses Regime unangreifbar. Deswegen muss man sich erstmal vor Augen halten, dass das eine Besonderheit ist, dass dieses Regime auf keinen Fall Atomwaffen in die Hände bekommen darf. Es sei denn, also man will die Welt untergehen sehen. Und das Zweite ist, dass jetzt für die Israelis das eilig wurde. Also man hat es geschafft, die Hisbollah klein zu machen. Man hat also dieses Vorfeld der Iraner ziemlich zerstören können. Also Syrien ist weggefallen und dergleichen. Und das hat dazu geführt, dass Iran noch stärker als zuvor auf diese Atomwaffe gesetzt hat und beschleunigt hat die Entwicklungsarbeiten für eigene Atomwaffen. Also auch insofern musste man also rechtzeitig da reinhauen, bevor der erste Atomtest stattfinden kann. Und drittens ist das so, dass man sagen kann, die Israelis haben es geschafft, die Flugabwehr Irans stark zu beschädigen. Aber die Iraner waren dabei, diese Beschädigung wieder gut zu machen, wieder wettzumachen, sodass die Risiken für israelische Piloten täglich zunahmen. Also auch deswegen musste jetzt endlich gehandelt werden und dieses Atomprogramm zumindest zurückgestoßen werden auf eine Phase, in der es nochmal lange, lange dauern würde, bevor sie wieder das aufbauen können.
Ja, also du hast es auch angesprochen, dass es höchste Eisenbahn war. Es ist jetzt ja auch nichts Neues. Also dass der Iran, das iranische Regime, das ja ein islamistisches Regime ist mit einer apokalyptischen Endzeitvision, dass dieses Regime schon seit Jahrzehnten versucht, atomwaffenfähiges, plutoniumfähiges Uran anzureichern, um dann halt auch ganz offen zu sagen, wenn wir die Atombombe haben, dann werden wir sie auf Israel abfeuern. Und es ist egal, der Gegenschlag ist uns egal. Das nehmen wir in Kauf, dass mindestens die Hälfte der Bevölkerung sterben wird. Also dieser Todeskult, das ist ja nichts Neues. Ich meine, das erinnern wir uns. Seit wann geht das?
Da wird aber selten drüber gesprochen. Also man tut so, als sei Iran ein normales Land und als sei die nukleare Abschreckung aus dem Kalten Krieg wiederholbar im Falle des Iran. Und das ist der große Irrtum, weil der Kalte Krieg Da standen sich gegenüber die Sowjetunion und die USA. Beide waren diesseitig orientiert. Die wollten das Leben ihrer Bevölkerungen retten, während beim Iran und bei diesem Islamismus eben erstmals das Märtyrertum als neues Ideal erscheint. Und wenn ich sozusagen den Tod mehr liebe als das Leben, dann nützt die Doktrin der Abschreckung nichts mehr. Dann ist es keine Abschreckung. Und von daher ist also der Quantensprung, dass also erstmals seit der Entdeckung der nuklearen Sprengkraft ein islamistisches Regime da Zugriff drauf hätte, ist dieser Quantensprung gewaltig. Und deswegen musste Israel eingreifen, um zu verhindern, dass das jemals stattfinden kann.
Ja, es ist ja auch seit Jahrzehnten auch immer wieder ein Thema auch der Weltpolitik, also der Atomdeal, die internationale Atomenergiebehörde, die IAEA, nee, A, genau, so.
IAEA.
Genau, du kannst es besser als ich. Wir haben ja auch unter Obama ganz fürchterliche Appeasement-Politik gegenüber dem Iran, gegenüber den Mullahs erlebt. Es ist das, was aus der EU seit Jahrzehnten kommt, aus Deutschland. Dieses Regime wird halt mit Wirtschaftsdeals am Leben erhalten. Scheißegal, wie das auch innenpolitisch aussieht. Ich habe schon so viele Folgen zum Iran gemacht. Mir liegt das Thema ja auch wirklich am Herzen, weil ich viele Iranerinnen und Iraner kenne, die dieses Regime abgrundtief hassen und die sich über Israels Militärschläge freuen. Die führen jetzt gerade auch Freudentänze auf über das, was halt heute passiert ist, was die Israelis gemacht haben. Dieses ganze Thema, dieser ganze Komplex, dieser Atomdeals, dieser Peace-Politik, dann auch, dass Trump eine Härte gegangen hat, in seiner ersten Amtszeit schon an den Tag gelegt hat, dieser Atomdeal, denn aber von Biden wieder ins Leben gerufen wurde. Dieses ganze Heckmeck, das könnten wir ja eventuell nächste Woche nochmal ausführlicher machen. Ich würde jetzt mit dir gerne einfach konkret mal über das sprechen, was passiert ist, weil wir wissen alle, die Hamas, also die Hisbollah und die Houthis noch viel, viel mehr, aber auch die Hamas wird auch unterstützt durch das islamische Regime im Iran, durch das Terrorregime. Das sind zwar Sunniten und im Iran sind es Schiiten, aber wenn es gegen den großen Satan, gegen den kleinen und gegen den großen Satan geht, also USA und Israel, dann hält man halt zusammen. Danach bekriegt man sich wieder gegenseitig auf der Suche, im Kampf um was weiß ich, die wahre historische Mission. Nun ist aber der Fall so, dass die Hamas durch die Militäraktion Israels sehr geschwächt ist, die Hisbollah. Ich war wirklich überrascht, was für ein Papiertiger das dann doch ist. Also wie schnell die Israelis auch es geschafft haben, die Führungsetage auszuschalten und dieses ganze Drohgebärden der Hisbollah eigentlich ziemlich lächerlich wirken zu lassen. Du hast es vorhin auch schon gesagt, Bashar al-Assad, da hatte Israel jetzt nichts mit zu tun, aber der ist auch weg. Das war der wichtigste Verbündete des Irans und eine Drehscheibe auch für Terrorismus gegen Israel. Und es gab aber schon letztes Jahr im April direkte Angriffe des Irans gegen Israel. Das nannte sich Wahres Versprechen. Und da gab es im Oktober nochmal das Wahre Versprechen 2, weil dann nochmal 150 bis 200 Raketen auf Israel durch den Iran abgefeuert wurde, nachdem Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah und Ismail Haniyeh von der Hamas getötet wurden. Und jetzt der Gegenschlag der Iraner oder die Vergeltung der Iraner nennt sich Wahres Versprechen 3. Ich würde nochmal mit zurückgehen jetzt zur Operation Wahres Versprechen 1. Letztes Jahr im April war es, glaube ich, ne, wo der Iran das erste Mal direkt Israel angegriffen hat, was es ja vorher nicht gab. Vorher waren es ja immer nur die Proxys des Irans, wie die Houthis oder Hamas oder Hisbollah, die die Israelis angegriffen haben. Also das ist ja schon auch eine neue Qualität, die da auch letztes Jahr im April anfing, oder?
Ja, natürlich. Das war eine neue Qualität und ist sozusagen das, was sich aber Iran propagandistisch immer vorgenommen hat. Also, dass man mit Raketen auf Israel schießt, bis Israel nicht mehr existiert. Es ist ja bekannt, dass also in Teheran diese Uhr steht, die also die Tage zählt, die Israel noch bleiben, bevor es ganz zerstört wird. Also von daher musste man schon im April diese Schläge der Militärs, die aber abgefangen werden konnten durch israelische Stellen, sehr ernst nehmen. Das ist also ein Ausblick sozusagen auf die Fantasien, die die Mullahs haben.
Also, wo du das nochmal sagst, vielleicht müssen wir das auch wirklich nochmal, oder vielleicht magst du das nochmal konkreter erläutern, warum diesem Regime so viel daran liegt, Israel zu vernichten. Das ist ja wirklich ähnlich, es ist ja vergleichbar mit diesem nationalsozialistischen Todeskult, der auch am Ende, als der Krieg schon verloren war, hat man ja trotzdem zum Beispiel die Gleise trotzdem genutzt, um noch weiterhin jeden Juden, den man irgendwie habhaft werden konnte, noch irgendwie in die Todes- und Vernichtungslager zu fahren. Und hat man selber auch sogar noch im Zweifelsfall noch darauf verzichtet, militärisch notwendige Ressourcen vielleicht über diese Gleise fahren zu lassen, nur um halt diese apokalyptische Endzeitvision einer judenfreien Welt zu verwirklichen. Und da ist ja ganz, ganz ähnlich, ist es ja auch mit den iranischen Mullahs. Warum ist das so? Wo ist da diese, woher kommt diese, oder worauf basiert diese Erlösungs- und Vernichtungsfantasien der Mullahs?
Nun, das ist ganz einfach, hundertprozentiger, schlimmster Antisemitismus. Also ursprünglich in den 50er und 60er Jahren gab es ja zwischen Israel und Iran ein gutes Verhältnis, ein relativ gutes Verhältnis. Also unter dem Schah. Da wurden dann iranische Bauern nach Israel geschickt, um die Bewässerungstechniken in Israel kennenzulernen, weil die klimatischen Bedingungen beider Länder ähnlich waren. Und man hat also wirtschaftlichen Austausch gehabt. Es war ein relativ normales Zusammenleben. Und dann kam Khomeini an die Macht. Und Khomeini hatte bereits in den 60er Jahren, also 20 Jahre bevor er an die Macht kam, antisemitische Tiraden losgelassen. Der Schah sei in Wirklichkeit ein Jude und die Juden, die würden den Koran verfälschen und so weiter und so fort. Das heißt also, Khomeini war derjenige, der dann den ganz scharfen Antisemitismus praktisch dem iranischen Volk übergestülpt hat. Und seit 1979 war es dann eben so, dass es zur Staatsdoktrin wurde, dass Israel zerstört werden muss. Deswegen wurde der Al-Quds-Tag eingeführt und dergleichen. Also das heißt, das ist wirklich eine irrationale Extremform von Antisemitismus, die auf Vernichtung zielt. Deswegen werden ja auch die Juden dehumanisiert. Zum Beispiel wird Israel betrachtet als Krebsgeschwür. Muss ich mal vorstellen, wenn man, also immer wieder hört man das Krebsgeschwür Zionismus. Wenn man sich vorstellt, was ist ein Krebsgeschwür? Es ist unheimlich, es wächst, ohne dass man das sehen kann, es ist heimtückisch, es zerstört den Körper von innen. Also diese Vergleiche alleine zeigen schon, um was es da geht, dass man ein Krebsgeschwür auslöschen muss, vernichten muss, beseitigen muss, ausreißen muss. Und so gehen die Ideologen des islamistischen Regimes eben mit Juden und Israel um, dass man das rausreißen muss und zerstören muss. Und das muss man endlich ernst nehmen. Das wird nicht ernst genommen, sondern es wird so ein bisschen der Glaube geschürt, dass dass der Iran reagieren würde auf israelische Politik. Das ist aber nicht der Fall.
Ja, das können wir auch ganz schnell nochmal abhandeln. Ich habe nämlich hier zwei Tweets, die ich heute las von Politikern, zwei Politikern. Beide sind auch Bundestagsabgeordnete und haben auch, der eine zumindest ist auch Stellvertreter oder Co-Parteivorsitzender. Und das sind beides Politiker, einer links, einer rechts. Und ich kann da keinen Unterschied mehr feststellen. Da passt kein Blatt dazwischen. Die deutsche Friedenssehnsucht ist parteiübergreifend. Ralf Stegner aus dem wunderschönen Schleswig-Holstein twitterte heute Morgen: Luftangriffe der israelischen Streitkräfte gegen den Iran zeigen die gefährliche Spirale der Situationsverschärfung im Nahen Osten. Also abgesehen davon, dass ich das Wort Situationsverschärfung noch nie in meinem Leben gehört habe, ich glaube, das hat er sich selber ausgedacht, ist es auch so, Herr Stegner unterzeichnete vor wenigen Tagen auch das Manifest, dass man doch bitte jetzt mit Putin endlich mal wieder reden sollte. Das ist halt jetzt auch nichts Neues. Aber es ist halt so symptomatisch auch für diese vollkommene Blindheit gegenüber dem Vernichtungswillen und der Kriegsrhetorik der iranischen Führung. Und ein paar Stunden später twitterte dann Tino Chrupalla: ans Pulverfass Nahe Osten ist Lunte gelegt. Die Verhandlungen um zivile Nutzung von Kernenergie durch Iran sind gescheitert. Krieg in der Region ist nicht im Interesse von Deutschland und Europa. Ich verurteile die Angriffe und rufe die Beteiligten zur Mäßigung auf. Da passt überhaupt kein Blatt dazwischen, ob das jetzt Herr Chrupalla oder Herr Stegner sagt, von der SPD oder der AfD. Hätte auch BSW oder Linkspartei sein können oder ein Teil in der CDU und CSU. Das gibt es ja auch, diese Töne dort. Das ist halt so, also das interessierte Missverständnis daran, dass man mit diesen Leuten doch irgendwie reden könnte und es geht doch nur um zivile Nutzung von der Kernenergie und das kann man doch jetzt niemandem vorwerfen. Und das ist ja auch so ein beliebtes Argument immer. Naja, aber Frankreich ist auch eine Atommacht. Und haben auch Atommeiler. Und da wird Kernenergie friedlich. Also wenn, dann dürfen das alle haben oder gar keiner. Das ist, du kennst das doch. Du bist doch ein alter, du warst doch in den 70ern schon in der Linken aktiv. Du kennst das doch noch aus dieser Zeit. Anti-Atomkraft-Friedensbewegung. Das war doch genau derselbe Mist, den Chrupalla und Stegner heute sagen. Herr Stegner hat es wahrscheinlich selber wirklich schon 1981 im Bonner Hofgarten gesagt, oder?
Naja, also ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über den Atomwaffensperrvertrag und über die deutsche Ambition, zur Bombe zu kommen. Mhm. Also ich war da dann relativ früh auf einem anderen Ufer gelandet mit dieser Analyse. Aber es ist schon so, dass dieses ganze Bild von der Gewaltspirale, das ist eben vergiftet, das ist verlogen bis zum geht nicht mehr. Es stellt auf eine Stufe zum Beispiel die Hamas mit der demokratischen Regierung Israels.
Genau.
Ja, demokratisch gewählt und auf der anderen Seite eine Terrororganisation. Die Gewaltspirale bedeutet, beide sind gleichermaßen zuständig, beide drehen an dieser Spirale im gleichen Maße. Und das ist eine Flucht vor der Erkenntnis, wer da eigentlich der Täter ist und wer das Opfer ist. Und da muss man ganz klar sagen, gerade bei Hamas und bei diesen Antisemiten ist das ganz eindeutig, dass sie eben Israel zerstören wollen. Das ist nachzulesen in der Charta der Hamas. Das ist nachzulesen in unzähligen Analysen des iranischen Regimes. Und da kann man nicht von Spirale reden. Das ist völlig absurd.
So, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu der Operation Israels gegen die iranischen Atomanlagen. Und zwar, ich möchte da auch noch was zitieren, weil ich finde das wirklich beeindruckend. Also diese Kriegsführung, die Israel ja aufgezwungen wurde. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Israelis das so gerne machen, weil sie so gerne so Militäreinsätze mögen und so weiter. Das ist ja ein Krieg, der ihnen permanent aufgezwungen wird. Und wir wissen alle, die Spinne im Netz, der eigentliche Drahtzieher hinter diesen ganzen Angriffen, ist halt das iranische Regime. Und wenn ich da was lese, wie zum Beispiel hier, mehrere israelische Medien und Experten veröffentlichen unter Berufung auf Sicherheitskreise, wie der Mossad innerhalb des Irans operierte und den Luftangriff unterstützte. Demnach basierte die ganze Operation auf jahrelanger akribischer Planung, wobei geheime Fähigkeiten frühzeitig tief in das Landesinnere des Irans verlegt wurden. Hier, ich zitiere nochmal weiter. Israels Armee und der Mossad-Geheimdienst legten geheime Akten über die präzise Ausschaltung hochrangiger Terrorgeneräle und Atomwissenschaftler an. Zudem erforschten sie Möglichkeiten, das Raketenarsenal und die Luftabwehr der Mullahs lahmzulegen, damit der Iran nicht mit all seiner Militärmacht zurückschlagen kann. Um all das zu erreichen, soll der Mossad hochpräzise Waffensysteme in der Nähe iranischer Flugabwehrstellungen stationiert haben. Als der israelische Luftangriff begann, wurden die Systeme aktiviert und eröffneten das Feuer auf die Luftabwehr. Zudem sollen System in Fahrzeugen eingebaut und heimlich in den Iran gebracht worden sein. Also es ist Wahnsinn. Also es ist wirklich unglaublich. Der letzte Satz ist dann: laut israelischen Sicherheitskreisen operierte der Mossad im Herzen des Iran vollkommen unbemerkt von einem heimischen Geheimdienst. Die Operation bestünde aus bahnbrechenden Denken, kühner Planung und biologischen Einsatz, fortschrittlicher Technologien, Spezialeinheiten und Agenten. Das erfordert, das nötigt mir sehr, sehr viel Respekt ab. Und wie gesagt, vor allem angesichts des Hintergrunds, dass sie eigentlich keine Lust drauf haben. Aber sie müssen es halt machen. Und sie sind halt wirklich militärisch ihren Gegnern Haushof überlegen. Das muss man auch immer sagen. Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, was das für eine Demütigung bedeutet für die iranischen Mullahs, für diese Vernichtungsantisemiten, die ja Juden nur als Krebsgeschwür und als Ratten niederes Gewetz irgendwie betrachten. Was für eine Demütigung das ist, dass der Mossad innerhalb des Irans unbemerkt all das möglich gemacht hat und dieser Schlag letzte Nacht so überraschend kam, dass halt diverse hochrangige iranische Generäle im Schlaf ausgeschaltet werden. Die haben das gar nicht mitgekriegt, beziehungsweise da war es schon zu spät. Das ist doch wahnsinnig beeindruckend.
Das ist sehr beeindruckend, ja. Und das ist auch das, was am meisten das Regime irritiert, dass sich Israel innerhalb Irans mehr oder weniger frei bewegen kann, um diese Dinge vorzubereiten. Also das ist ein Schock für das islamistische Establishment. Und man muss schon sagen, das ist also eine 1A-Vorbereitung gewesen und auch operativ unglaublich gelungen, dieser Anschlag, zumindest bis jetzt. Wir wissen ja noch nicht, wie es weitergeht. Genau. Aber man sieht auch an der Mühe, die man sich gibt, um die eigenen Piloten nicht zu gefährden, dass in Israel genau das entgegengesetzte Prinzip gilt. Jedes Menschenleben muss geschützt werden. Also das Leben der Piloten, der israelischen Piloten, muss geschützt werden. Deswegen werden über Jahre hinweg Vorbereitungen getroffen, um die Flugabwehr der Iraner zu demontieren, zu zerstören. Und also von daher sieht man auch in dieser Art der Vorbereitung die Gegensätze zwischen einem Land wie Israel und einem Land wie dem islamischen Iran.
Genau, also es ist auch wirklich mir auch nochmal aufgefallen, auch heute Morgen, als dann da die 100 Drohnen dann losgeschickt wurden vom iranischen Militär, die sind ja mehr oder weniger alle abgefangen worden. Und das war ja bei den ersten beiden Angriffen letztes Jahr ähnlich. Also da sind ja keine wirklich großen Schäden auf israelischem Gebiet entstanden. Und das Einzige, zu was diese Leute in der Lage sind, ist brutalste Gewalt gegen unbewaffnete Zivilisten, ansonsten gar nichts. Und große Töne spucken, eine große Militärmacht aufbauen, die aber nicht im Krieg ist. Also das zum Beispiel, das ist jetzt ein anderer Kriegsschauplatz, aber das war auch so, als die nordkoreanischen Soldaten an der Front in der Ukraine eingesetzt werden. Die sind sang- und klanglos untergegangen, obwohl das ein hochgerüstetes Land ist mit einem riesigen Militär, aber die haben alle überhaupt nichts drauf. Genauso wie auch bei diesen Fußtruppen von diesem Schlächter Kadyrov aus Tschetschenien, den Putin ja einsetzt als Bluthund oder Kettenhund. Diese Leute haben militärisch überhaupt nichts drauf. Und das zeigt sich auch immer wieder, die Israelis. Man sollte sich nicht mit diesen Leuten anlegen. Das ist einfach keine gute Idee. Glaubst du denn, dass das, also vielleicht, hast du vielleicht so eine Prognose, dass du sagst, okay, jetzt natürlich der Gegenschlag läuft, klar, das hat Israel natürlich einkalkuliert. Bis jetzt scheint es wohl erstmal vorbei zu sein, letzter Stand. Es gab wohl mehrere leicht Verletzte, die aber alle im guten Zustand sind. Die Leute können jetzt auch wieder die Bunker und die Schutzräume wieder verlassen. Was glaubst du, was da jetzt kommen wird vom iranischen Regime?
Kann man nur spekulieren. Also, solange es noch keine Atombombe ist, wird Israel damit fertig werden. Aber ich kann jetzt keine Zahlen nennen oder keine Waffengattung nennen, die jetzt kommen wird. Man redet von Raketen, die noch geschossen werden, ballistische Raketen. Mal schauen. Das ist jetzt mir zu spekulativ.
Aber glaubst du denn, es könnte wirklich so eine direkte militärische Konfrontation geben oder wird sich das nur im Luftraum abspielen? Ich meine, es sind ja Länder, die keine gemeinsame Grenze haben.
Nein, deswegen glaube ich, dass sich das im Luftraum abspielen wird.
Aber auch da muss man ja sagen, dass Israel ja zum Beispiel auch heute mehrere hochrangige Militärs ausgeschaltet hat. Zum Beispiel Hossein, ich nehme an, man spricht ihn Salami aus, obwohl es natürlich witzig ist, also Salami. Aber wer zum Beispiel war das? Wer zum Beispiel war Hossein Salami oder wen gab es hier noch? Mohammed Bakeri? Den haben sie auch noch mit ausgeschaltet, genau.
Badiri war der Chef des Generalstabs der iranischen Streitkräfte. Und Salami war der Oberbefehlshaber der iranischen Revolutionsgarden. Also das waren schon die beiden wichtigsten. Also wobei Bagheri eben zusammengeführt hat, die Revolutionsgarden mit dem Originalheer, was der Iranier noch daneben hat. Es ist ja schon interessant, dass es diese beiden Strukturen gibt. Es gibt eine normale Armee im Iran und es gibt die Armee, die sozusagen nur dem Khamenei verpflichtet ist, die also dem Revolutionsführer untersteht. Das ist so ein bisschen wie Wehrmacht und SS. Also, dass man zwei Strukturen hat und die eine Struktur ist eben sozusagen dem Führer direkt untergeordnet. Und der Bagheri sollte diese beiden Strukturen zusammenführen. Also die Tatsache, dass die beiden ausgelöscht worden sind, das ist schon gewaltig. Und dass also der Iran, obwohl sich das schon in den letzten Tagen zugespitzt hatte und man erwarten konnte, dass ein Militärschlag kommen wird, dass sie nicht in der Lage waren, ihre besten Leute zu schützen. Das sind eben Dinge, die dazu führen, dass das Regime im Moment Angst hat. Also nach so vielen Niederlagen, nach so vielen Schlappen, die sie erleben mussten, ist einfach die Frage der Zukunft des Regimes offen. Und es war auffällig, fand ich heute, dass Pezeshkian, der Präsident des Irans, appelliert hat an seine Bevölkerung, weiterhin der Führung zu vertrauen. Also wenn ich diesen Appell starten muss, dann habe ich ja schon indirekt gesagt, die Bevölkerung vertraut mir nicht mehr. Ne? Und es ist also auch auffällig gewesen, wie schnell die beiden genannten Generäle Salami und Bagheri heute ausgetauscht wurden durch neue Namen, um bloß keine Lücke einreißen zu lassen, um eine Kontinuität zu suggerieren. Also das bedeutet, dass das Regime auch selbst aus dem letzten Loch pfeift und Angst hat, dass es untergeht angesichts dieser Niederlagen, die jetzt gerade erleidet.
Das ist nämlich auch interessant, weil ich beschäftige mich ja auch schon genau wie du relativ lange mit der Stimmung in der iranischen Bevölkerung. Und natürlich gibt es noch, haben die Mullahs, natürlich haben die noch viele, viele Fürsprecher und viele Unterstützer, aber gerade in der jungen Generation, das ist ja auch kein Geheimnis, wir erleben das immer wieder. Es gab dann die großen, auch im Westen breit, medial breit rezipierten Aufstände 2009, die sogenannte Green Wave, dann vor 3 Jahren die Jinjian Assadi-Protestbewegung, die ja wirklich, glaube ich, das Regime schon ganz schön ins Wanken gebracht hat. Schlussendlich aber nicht stark genug war, weil es der Einmischung von außen halt bedarf, um halt eben so ein Terrorregime zu Fall zu bringen. Aber daran sieht man ja, dass halt viele junge Leute, nicht nur, aber viele, vor allem viele junge Leute, gar keinen Bock mehr haben. Und alle Iraner, die ich kenne, sind pro Israel, das sind keine Antisemiten, und mit denen, wäre nicht so, wie es halt leider zu oft beim arabischen Frühling war, dass halt danach eigentlich noch nur noch was Schlimmeres kam. Das sehe ich mitnichten so im Iran. Wie schätzt du gerade die innenpolitische Lage im Iran ein? Also sie haben Angst auch vor, glaube ich, vor großen Teilen der eigenen Bevölkerung, oder?
Das ist auf jeden Fall so. Deswegen konnten wir ja auch das Schleiergesetz, was sie durchsetzen wollten, nicht durchsetzen und mussten da zurücktreten ein Stück weit. Mhm. Und deswegen war es auch von Netanyahu ein guter Schachzug, dass er das sich an das Volk gewandt hatte vom Iran und gesagt hat, dass Israel nichts gegen die Bevölkerung Irans hat, sondern dass Israel und Iran auf eine gemeinsame Zukunft hinarbeiten, die in Frieden stattfinden wird, ohne das Regime. Also von daher waren das gute Worte von Netanyahu zu Beginn des Bombardements, also um möglichst zu verhindern, dass sich jetzt die Gegner des Regimes mit dem Regime zusammentun, um den Angriff von außen abzuwehren.
Das sehe ich auch nicht, dass das passieren wird. Ich hörte immer nur auch von Freunden, die sich wirklich noch besser damit auskennen, sagten immer, das Problem sind die Revolutionsgarden. Und das Militär natürlich, wenn es gab ja auch im Zuge des Aufstands vor 2, 3 Jahren, gab es ja auch teilweise auch einige Militärs, die auf Seiten der Aufständischen gewechselt sind. Aber die Revolutionsgarden sind das große Problem. So, und wenn man vielleicht der Schlange den Kopf abschlägt, wer weiß, ob das, ich weiß nicht, dafür kenne ich mich selber zu wenig aus. Die Revolutionsgarden sind, glaube ich, schon diejenigen, die am meisten Macht, also es ist ein Staat im Staat, vergleichbar mit der SS, hast du vorhin gesagt. Ich glaube, die ja auch diejenigen sind, die am heftigsten Terror verbreiten und wahrscheinlich auch die Bevölkerung am heftigsten auch einschüchtern und unterdrücken, oder?
Ja, die auch am meisten profitieren, denen wirtschaftlich die meisten Häfen und Flughäfen und so weiter gehören. Also von daher haben die auch was zu verlieren.
Ich will noch mal ganz kurz den Blick ein bisschen aus Israel und aus dem Iran rauszoomen und noch 2 Akteure nennen, die interessant sind, weil zum einen die Hisbollah, die schon, das ist der wichtigste Verbündete des Irans gewesen, also nicht staatlicher Akteur, der aber auch so ein Staat im Staat Libanon ist. Die haben gesagt, sie halten sich jetzt raus. Das finde ich auch bemerkenswert, weil das zeigt eigentlich auch, dass die Hisbollah auch aus dem allerletzten Wort noch pfeift, oder?
Ja, kann man sagen.
Und das Zweite ist, ich habe heute noch Bilder gesehen und Interviews gesehen mit Menschen in Syrien. Wir wissen ja alle, dass Bashar al-Assad ein ganz, ganz enger Freund der iranischen Mullahs war, ein fanatischer Antisemit, und dessen Regime ist sang- und klanglos untergegangen letztes Jahr im Spätherbst und beziehungsweise frühen Winter. Seitdem finde ich das sehr interessant, was dort passiert. Wenn man denen jetzt Glauben schenken mag, dieser HTS-Miliz, die jetzt so diese de facto Regierung stellt, sind sie nicht interessiert an militärischen Konfrontation mit Israel, haben genug eigenständige innere Probleme. Warum sollten sie sich noch darauf einlassen? So, vielleicht gibt es da auch in Zukunft eine gewisse Annäherung. In jedem Fall ist das, was heute Syrer gesagt haben, vor laufender Kamera in Syrien, haben gesagt, sie finden das großartig, was Israel macht, weil sie wissen ganz genau, wem sie denn eigentlich diverse Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit, Terror und so weiter zu verdanken haben, nämlich die iranischen Mullahs. Siehst du vielleicht da auch potenziell irgendwas Gutes, was daraus erwachsen könnte?
Ja, natürlich. Also man muss ja erstmal sagen, dass dieser Wechsel in Syrien deswegen geschehen ist, weil Israel die Hisbollah so erfolgreich bekämpft hat. Und die Hisbollah war immer Assad zur Hilfe geeilt und konnte jetzt nicht mehr Assad helfen. Und deswegen musste Assad aufgeben. Also das war eine direkte Folge der israelischen Intervention. Und von daher hat also da Israel schon einiges Gutes bewirkt. Und es gibt ja auch Gespräche mit Syrien über die Abraham Accords, ob es eventuell früher oder später ihm beitreten will. Da bin ich sehr gespannt. Es wäre natürlich toll, Wobei man immer sehen muss, also das ist noch nicht so ganz heraus, also wie das Ganze ausgehen wird mit dem Führer da in Syrien. Aber zumindest gibt es diese Hoffnungspunkte.
Generell zum Ende hin, ja, gut, Prognosen möchten wir jetzt, glaube ich, oder möchtest du auch nicht stellen. Und genau, wir werden es abwarten müssen. Aber ich wollte jetzt so schnell wie möglich darauf reagieren, weil ich das einfach, also ich fand es einfach krass. Also ich habe es auch so ein bisschen den letzten Tagen schon geahnt, nachdem auch die USA angeordnet hat, dass sie dass sie ihre Mitarbeiter aus der, ich glaube, aus dem amerikanischen Konsulat im Irak abgezogen haben. Genau, und Trump ist ja, war ja auch von Anfang an informiert. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich hoffe einfach, das ist der Anfang vom Ende dieses elendigen Regimes, weil wenn das iranische Regime fällt, vielleicht kannst du das abschließend nochmal sagen, was das eigentlich tatsächlich global auch bedeuten wird. Also auch für uns hier, die sehr weit weg wohnen von dem Schlag, ja, Schlagabtauschplatz.
Naja, das ist natürlich für die Region eine Befreiung, weil tatsächlich das iranische Regime die Spinne war, die also das Netz zusammengehalten hat und die Angriffe auf Israel von verschiedenen Seiten koordiniert hat. Und es würde also praktisch ja zu einer Friedenslösung im ganzen Nahen Osten führen, wenn dieses Regime fallen würde. Und das hat natürlich eine globale Bedeutung, weil Iran ist verbunden mit Russland, ja, und hat eine Achse zu China. Das heißt, im Gegenüber der liberalen Demokratien und den Autokratien wäre das eben auch ein Rückschlag für die Autokratien, wenn der Iran demokratisiert würde und seine islamistischen Ursprünge sozusagen abwerfen könnte. Also von daher kann man da große Hoffnung mit verbinden, aber noch ist es nicht so weit. Noch muss man befürchten, dass sie sich weiterhin durchsetzen, dass Russland, China und der Iran stärker sind als der liberale Westen. Aber wie gesagt, das muss man sich vor Augen halten, dass es eine globale Bedeutung hat, was da gerade im Moment passiert.
Genau, in dem Sinne hoffen wir, dass es in unserem Sinne ausgeht. In dem Sinne danke dir, lieber Matthias, dass du so spontan Zeit hattest. Und ja, liebe Grüße und ich empfehle nochmal, alle deine Bücher zu kaufen, auch zum Iran.